Dann drück mal drauf, oder?
Ich habe schon drauf gedrückt.
Ich auch.
Tobi, einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Stefan. Pass auf, ich habe mir überlegt, heute reden wir über Menschen.
Ach, das finde ich gut.
Und über Risikomenschen, also über das Risiko Mensch, habe ich gedacht, im Cockpit.
Okay.
Wie findest du das?
Das finde ich extrem spannend. Und das machst du aber jetzt nicht zufällig wegen unserem letzten Podcast, wo wir da so viele menschliche Faktoren und CRM angesprochen haben, oder?
Naja, im Prinzip kam die Idee dadurch schon mit. Aber es geht ja immer um Menschen.
Ja, das ist korrekt. Risikofaktor Mensch.
Risikofaktor Mensch, würde ich mal sagen.
Heute hier bei uns bei
Meisterwarnung
Cockpit Chroniken.
Ja.
Spannend. Wir haben ja in unserem letzten Podcast intensiv über den Inzident der Lufthansa-Maschine mit der Pilot Incapacitation geredet. Wenn ihr uns noch nicht folgt, tut's jetzt.
Sofort folgt uns. 0900 6x6.
Oder auf meisterwarnung.de.
Also bräuchte man noch so einen Peitschenhieb. Folgt uns 0900 6x6. Genau, oder auf Spotify, Amazon und was es sonst noch so gibt.
Und gerne auch bewerten.
Genau, aber nur positiv.
Das wäre gut. Ich habe so ein paar Fragen. Und zwar würde ich fange mal mit dem Co-Piloten an.
Ja.
Hast du dir schon mal gesagt, wo du links gesessen hast und der Tag geht los, der Co-Pilot, der jetzt hier neben mir sitzt, der stellt ein Risiko dar?
Boah.
Also gibt es da Kriterien dafür in deinem Kopf, ab wann das ein Risiko wird?
Weißt du, ganz ehrlich, ich würde die Frage anders formulieren. Denn immerhin muss man ja sagen, jetzt bin ich 2 Jahre Kapitän, bin ich ja länger Co-Pilot gewesen. Und ich hatte häufiger das Gefühl als Co-Pilot, ob der Kapitän nicht ein Risiko darstellt. Durch seine Art.
Was sind da die Kriterien?
Es gibt ja, man muss ja sagen, wenn man jetzt anfängt, fängst du als ganz neuer, motivierter Co-Pilot an, im besten Fall. Und im Line-Training hast du best ausgebildete Kapitäne, mit denen du fliegst. Die zeigen dir alles von der Pike auf. Und die bringen dir das Handwerkszeug bei. Aber was sie dir nicht beibringen, ist natürlich Airmanship. Das musst du selber machen. Und die Erfahrung. Und da fängst du an als FO und fliegst 2 Monate, 3 Monate deine Sektoren mit einem Line-Training-Kapitän und alles ist super. Und zack, plötzlich bist du auf der Linie mit einem normalen Kapitän.
Ja.
Und dieser Kapitän, der hat ja ein viel weiteres Spektrum. Der kann 3000 Stunden Erfahrung haben, aber er kann auch 20.000 Stunden Erfahrung haben. Er kann von Airbus kommen, er kann den Flieger gut kennen und auch weniger gut kennen. Er kann sich mit den Procedures, den SOPs der Airline gut oder auch schlecht auskennen. Und plötzlich stehst du da wie in so einem Haifischbecken und denkst dir, halt stopp, das ist aber jetzt anders hier als in meiner Fahrschule. Und dann denkst du dir, das hast du doch jetzt so gelernt, warum macht denn der Kollege das jetzt da so anders?
Ja.
Warum interessiert das den denn jetzt nicht, dass ich jetzt hier in Frankfurt die MPAX 1 Bravo oder wie sie da heißt, jeden ARNAV-Wegpunkt den Speed Limit Point da runter bete. Warum interessiert das denn nicht? Warum habe ich denn das Gefühl, dass der mir nicht zuhört? Das ist doch ein Risiko.
Ja.
Aber ist es denn ein Risiko?
Ja, eben. Ist es denn ein Risiko?
Ich glaube, das ist die Perspektive, aus der du das siehst. Und ich glaube natürlich, wenn du das erste Mal tauchen gehst, dann bist du sicherlich auch extrem vorsichtig. Ich weiß nicht, ob diese Metapher jetzt passt, aber wenn du Extremtaucher bist und vielleicht jetzt schon das seit 10 Jahren machst, kennst du die Gefahren. Und jetzt ist die Frage, ob man jedes Star in jeder Ausführlichkeit immer briefen muss, so wie man das als neuer Kadett, frisch aus dem Line-Training entlassen, erwartet, oder ob das vielleicht gar nicht notwendig ist. Und diese Perspektive, diesen Horizont, diesen Event Horizon, der ist als neuer Co-Pilot eingeschränkt. Und ich glaube, man sieht als neuer Co-Pilot, weil man auch so trainiert wird, überall die Gefahr, jederzeit sterben zu können. Ne? Da habe ich einen Delta Foxtrot Punkt 635, nicht nach 634 gebrieft und wir stürzen instant ab.
Ja.
Und die Perspektive verschiebt sich, wenn du da links sitzt und du weißt, naja, jetzt könntest du sagen, die Arrival könnte sich ja geändert haben. Es ist eine ARNAV-Arrival, ne? Wo jeder Punkt exakt vorgeschrieben ist. Die könnte sich ja geändert haben. Aber wenn da oben ein Gültigkeitsdatum und ein Effective Date steht, was seit 3 Jahren sich nicht geändert hat, dann ist doch die Frage, ob ich, wenn die sich 3 Jahre nicht geändert hat, ob es nicht ausreicht zu schauen, ist die Effectivity, also der Effective Date, ist der denn nicht noch gleich? Aber diesen Shift zu machen, der kommt mit der Erfahrung.
Aber das sagst du ja jetzt als Kapitän. Dann lass uns mal nochmal als FO bleiben.
Genau, ja.
Sag mal, du hast das FO, das Gefühl, der links neben dir, der ist irgendwie ein bisschen fehleranfällig oder übergriffig oder was auch immer. Lässt dich nicht machen, weiß das besser. Und du hast das Gefühl, das wird so nix.
Es gab diese Momente auch, aber wir reden ja von verschiedenen Sachen. Wir haben ja gesagt, Risikofaktor Mensch. Ja. Und wir haben ja von der Perspektive gesprochen. Und die Perspektive als Co-Pilot, wenn du als Kadett neu kommst, ist halt eine andere und die ändert sich mit der Erfahrung. Wenn ich jetzt in Gulasch mache, schaue ich am Anfang auch noch auf das Chefkochrezept. Aber wenn ich das jetzt 100 Mal gemacht habe, kenne ich es dann vielleicht auswendig und vielleicht weiß ich sogar, welche Gewürze ich mehr brauche, dass es noch besser schmeckt.
Ja, aber ich will ja an einem bestimmten Punkt. Ich will ja eigentlich dahin, dass du als Kapitän so eine Empfehlung quasi hast für einen jungen Co-Piloten, der nämlich genau das empfindet, dass der links gerade Mist macht. Das wollte ich dir rauslocken.
Ach so. Also ich glaube, dass du als Co-Pilot völlig richtig bist, wenn du da anfängst, mit zwei Streifen zu fliegen, alles so zu machen, wie du es gelernt hast. Mhm. Und ich glaube, egal wie erfahren ein Kapitän ist, dass er das sehen muss. Das ist seine Aufgabe, mit neuen Kollegen, Kolleginnen da zu arbeiten und genau die gleiche, sag ich mal, wir haben ja letztens in dem Podcast darüber geredet, dass man auch als Kapitän den Tag mitgestalten kann, je nachdem, wie offen man ist.
Ja.
Und über die verschiedenen Führungsstile. Und ich glaube, dass genau das deine Aufgabe ist, als Kapitän auch neue Kollegen abzuholen im Cockpit.
Mhm.
Vor allem musst du natürlich auch betrachten, wie viele Flugstunden die Kollegen auf dem rechten Sitz neben dir haben. Und das ist halt auch entscheidend.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob das jetzt deiner Frage dienlich ist, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem FO fliege, der 2000 Stunden hat und der mir immer noch jeden Wegpunkt an meiner Homebase zweimal am Tag brieft und dann den Flieger bei 300 Fuß disconnected und wenn einmal irgendwas ist, wie Gusty Winds oder irgendwie, dass ein Flieger gerade startet und der Localizer schwankt und oder irgendwie die Gleitslope wegläuft, weil der Autopilot vielleicht gerade Miss macht und der dann mal bei 8 Meilen manuell fliegt und du dann merkst, wenn das Fahrwerk ausfährt und die Klappen ausfährt, dass dann der Flieger dieses Aufbäumen macht und der Co-Pilot nicht dagegen steuert, obwohl er 2000 Stunden hat und halt immer jeden Punkt vorher gebrieft hat, dass dann fliegerisch Erfahrung fehlt.
Ja.
Und das ist eine Tendenz, und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber das ist eine Tendenz, die fliegerisch in der aktuellen Zeit schlecht ist, weil man sich zu sehr auf die Automation verlässt. Und da gibt es auch ein schönes Video auf YouTube, das nennt sich, kann ich sehr empfehlen anzuschauen, Children of Magenta. Das ist, glaube ich, aus den 90ern, wo es darum geht, dass die Piloten ihren Kopf ausschalten und einfach nur stupide der Magenta Line folgen und nicht mehr selber im Kopf die Airmanship haben, dem Flieger voraus zu sein. Also Magenta Line quasi dem Flight Director folgen.
Ja, das beantwortet es noch nicht ganz, aber wir kommen da noch hin. Dann hänge ich da mich mal ran. Hast du das schon mal, also du hast es ja bestimmt schon erlebt, dass der, also wo du rechts gesessen hast, dass der links irgendwie gefährlich sich anfühlte und jetzt, wo du links sitzt, der rechts sich gefährlich anfühlt, beziehungsweise ja, dass man sich irgendwie unwohl fühlt, weil man denkt, der ist hinter dem Flieger und nicht davor. Wird das intern angesprochen oder redet man da gar nicht drüber? Oder redest du mit dem FO denn darüber? Oder also, redet man mit der Firma, also mit deinem Chefpiloten? Oder?
Also es gab, also ich würde nochmal aus meiner Co-Pilotensicht das nochmal sagen, weil ich da habe ich halt mehr Erfahrung, wo tatsächlich manche Kapitäne, mit denen ich damals geflogen bin, den Tag anfingen, ich fliege ja nur Boeing, und sagen, ja, dieser alte Traktor und ja, also wirklich über den Flieger auf dem Weg in Frankfurt zur 1.8 rumgehetzt haben, wie schlecht der Flieger doch ist und wie toll das alles im Airbus ist. Und ich auch gesagt habe, weißt du, wir fangen jetzt hier den Tag an, wir fliegen heute 4 Sektoren, das ist okay, du kannst deine Meinung haben, aber könnten wir uns bitte so darauf konzentrieren, dass wir den Tag hier sicher hinbekommen, weil dieses Mindset mir jetzt einfach, das habe ich dem Kollegen gesagt, nicht taugt, um dass ich mich jetzt hier wohlfühle, weil ich... Wenn du so schlecht über das Flugzeug redest, obwohl du jetzt hier einen neuen Job hast, weil deine alte Firma pleite gegangen ist, da fühle ich mich nicht wohl.
Mhm.
Und das habe ich damals auch gesagt. Ich habe viel mehr negative Erfahrungen als FO mit Kapitänen gemacht.
Ja.
Und es ist für jeden Aspiranten, der gerne Pilot werden möchte, wichtig, diese Erfahrung zu machen. Und ich glaube so, man sagt ja auch so bei Kindern, ne, so Kleinkindern, dass die im jungen Alter so ihr Weltbild prägen oder das, was sie halt von den Menschen, also was sie halt da lernen, mitbekommen. Mhm. Und ich glaube, so ist das auch bei den Co-Piloten, so war es zumindest bei mir als First Officer, dass ich auch ganz viel durch diese negativen Erfahrungen gelernt habe. Und es ist schon so, dass manche Sachen du dann mit anderen Kollegen angesprochen hast. Und auch damals mit dem Chef, wo du sagst, sag mal, was ist denn das hier? Wieso ist denn das so? Warum machen die denn das?
Also man darf da auch offen drüber reden dann.
Man darf da offen drüber reden. Und wie gesagt, man kann ganz viel lernen, auch durch diese Leute und durch diese negativen Erfahrungen. Und man muss halt sagen, dass die meisten dieser Erfahrungen eben nicht von Kollegen kamen, die in der Airline groß geworden sind, sondern die damals 2017, 2018 halt im großen Stil angestellt wurden, weil halt andere Airlines pleite gegangen wurden und damals halt so ein Boom war.
Ja.
Das sind meistens sogenannte OCCs, die also diesen Operator Conversion Course, also OCC, durchgemacht haben und von anderen Airlines kommen oder auch von anderen Fliegern und jetzt halt hier sind, weil sie so dachten, naja, vielleicht, weil sie es woanders nicht geschafft haben, sind sie jetzt halt hier bei uns und fühlen sich aber unwohl. Ne? Und das, das war für mich auch eine gute Erfahrung, also nicht in dem Moment, aber rückblickend.
Ja.
Weil man auch weiß, wie man nicht wehren möchte als Kapitän, falls man mal die Möglichkeit hat.
Mhm. Ja, klar. Jetzt bist du ja Kapitän seit 2 Jahren, 1,5 Jahren etwa.
Ja.
Und wie ist das jetzt so? Wann wirst du hellhörig? Wann merkst du das? Ab welchem Punkt merkst du das?
Beim Pre-Flight-Briefing schon.
Ja.
Das merke ich schon, wenn ich weiß, das sind Notams, wenn ich weiß, wenn der Aircraft-Status sagt, okay, da sind irgendwelche Engineering-Limits, da ist eine MEL offen, ein Hill-Item, also irgendwas, was nicht Standard ist. Zum Beispiel, dass ein Kompressor-Wash durchgeführt wurde. Das heißt, dass wir No-Engine-Bleed-Take-Off machen, damit wenn da noch Reinigungsmittelrückstände sind, die nicht in die Kabine kommen, da starten wir mit der APU-Bleed und sowas nicht gelesen wurde, das merkst du daran, wenn die Kollegen Standard-Sprit mitnehmen wollen, obwohl, sag ich mal, jetzt Wetterbedingungen vorherrschen, die das jetzt eigentlich nicht suggestieren wollen oder eben, dass einfach diese Awareness nicht da ist und ganz schlimm ist für mich und das ist ein Problem echt der neuen Generation. Du gehst mit einem jungen Kollegen zum Flieger, er fängt an und er steht halt da und ich stehe dann halt auch da und wir haben ausgemacht, er fängt an und er macht halt nichts und ich sage, naja, wollen wir jetzt mal loslegen und er erwartet von dir, dass du halt die Treppe ausfährst, dass du die Tür aufmachst und er sagt, nee, du fängst ja an, das macht der den Flugtag startet, ne?
Aber da lässt ihn quasi so ein bisschen leicht auflaufen, indem du da einfach die Arme zusammenschlägst und wartest, oder?
Ja, ich hatte das letztens auch gehabt, das war eine interessante Geschichte. Da sind wir, haben wir auch ausgemacht, dass wir, also dass der FO anfängt und da sind wir in den Flieger rein. Wir haben das Briefing gemacht. Ich sage, okay, ich mache mal den Outside-Check. Ich bin dann beim Tanker gewesen und der Tanker sagt, er kann noch nicht anfangen, weil wir keinen Strom haben. Ich so, ja, wir haben keine GPU, keine Ground Power Unit, keinen externen Strom. Und dann habe ich so gesagt, jetzt warte mal, jetzt guck mal, was der Co-Pilot macht. Dann macht er das Fenster auf und sagt zu mir, du, wir haben ja keinen Strom. Soll ich jetzt die APU starten? Ich sage, nee, wir können noch warten eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde und ohne Strom hier die Passagiere einladen.
Ja.
Ne? Das ist sowas, wo ich sage, wenn wir keinen Strom haben, wir müssen doch Strom herbekommen, müssen wir halt die APU starten. Und dann mache ich meinen Outside, ich muss ihn zweimal machen, ne, weil natürlich die AC-Power nicht da war und dann nicht schauen können, wenn die Hydraulikpumpen irgendwo Öl verlieren.
Ja, okay, ja.
Aber ich habe erstmal den Outside-Check so fertig gemacht, nach Bird Remains oder irgendwas anderem, was nicht passt, geschaut. Und dann bin ich rein, komme ins Cockpit, True Story. Und dann sitzt der Co-Pilot da, APU-Schalter auf On. Ich so, okay. Und sag so, was machst du gerade so? Ja, er startet die APU. Ich so, ja, okay, gut.
Hatte keinen Strom, oder?
Ich habe da natürlich nur, natürlich. Ja, ist kein Witz.
Der Arme.
Also, was habe ich gesagt, okay, was braucht man denn, um die APU zu starten? Naja, der APU-Schalter halt auf On. Ich sag, ja, das ist erstmal per se nicht falsch. und sagst, wie wär's mit Batterie? Wollen wir die vielleicht auch noch anmachen? Mhm. War die Batterie aus. Saß er da 3 Minuten und hat gewartet, dass die APU startet.
Das ist ja jetzt nicht, das ist ja nicht gefährlich, aber es ist natürlich irgendwie nervig, weil ihr müsst ja los. Ne?
Nee, das habe ich schon im Blick, dass wir das zeitlich noch schaffen. Aber ich frage mich immer, warum sowas im Line-Training nicht abgefangen wird.
Eigentlich ist das Training, würde ich auch denken.
Ja, da kann der Kollege nichts dafür. Natürlich hat er das wissen müssen. Und das ist genau das, diese neuen oder jungen Kollegen, die jetzt da sind, die verbringen die größte Zeit da mit ihren tollen gibt es Gucci als Sonnenbrille oder ist das
Ray-Ban, hat man nicht Ray-Ban als Pilot? Ray-Ban, hatte immer Ray-Ban.
Ja, okay.
Damals, aber vor 30 Jahren. Also.
Dann Ray-Ban als Sonnenbrille und die sitzen dann da, machen da schön Bilder, posten das, ne? Mhm. Und da habe ich letztens auch so ein Insta-Video gesehen, wo irgendwie so das harte Leben eines Piloten, ne? Und da fährt er da mit seinem Mercedes-AMG da irgendwie dahin. Und jetzt, dann siehst du das reale Leben, der versucht die APU ohne Strom zu starten. Ne? Und dann sage ich, hast du den Fire-Test schon gemacht? Oh nee, habe ich auch nicht. Ne?
Ja.
APU-Fire-Test muss natürlich gemacht werden. Und dann macht er natürlich, weil es die Gewohnheit ist, den Cargo-Fire-Test noch mit. Mhm. Ja, aber der Cargo-Fire-Test funktioniert natürlich nicht ohne AC-Power.
Ja.
So, und dann merkst du, da fehlt Wissen. Und das sind jetzt nicht viele, aber es sind ein paar Leute.
Und APU-Fire-Test kannst du auch erst, also machst du vor, bevor du die anlässt, logischerweise.
Das macht immer Sinn. Du kannst natürlich auch das Anlassen als Test mitnehmen.
Ja.
Wenn es dann aufleuchtet.
Dann ist blöd.
Ja.
Ja, aber dann geht er. Ja.
Also genau, und das sind so Sachen, wo ich finde, dass, und das ist ja nicht nur in der Luftfahrt so, wo halt die Qualität gar nicht so sehr der Ausbildung viel, man sagt ja immer, wir haben es auch gerade gesagt, dass das Training ein Problem ist.
Ja.
Aber es ist auch das individuelle Interesse an dem Job ein Problem.
Mhm.
Wenn ich begeistert bin, dann versuche ich nachzulesen und dann versuche ich den Flieger zu verstehen. Aber wenn ich natürlich von meinen Eltern die 100.000 Euro für die Ausbildung bezahlt bekommen habe und jetzt happy bin, diesen Job zu machen und das als Status ansehe, dann fehlt vielleicht, ich möchte da nichts unterstellen, bei einigen Kollegen, die, ja, wie soll ich sagen, die dieses Gefühl, den Flieger überhaupt lernen zu wollen.
Ja.
Die ruhen sich dann aus auf dem, was sie haben.
Na, ich glaube sowieso, das ist, also du kannst ja fliegen, bevor du Auto fahren darfst. Und ich weiß gar nicht, ab wann du die ATPL machen darfst. Mit 20 wahrscheinlich oder 21?
Nee, 18, oder?
Mit 18?
Ja, also, achso, die ATPL. ATPL. Also nicht die großen ATPL, ist, glaub ich, 21, glaube ich. Ja. Genau, das hatten wir ja auch beim letzten Stream da.
Da hatten wir letztens auch drüber geredet, dass man da eigentlich menschlich, mental noch nicht so weit ist. Wahrscheinlich. Also wahrscheinlich, vielleicht gibt es auch Leute, die das können, aber
ich denke, man darf es nicht pauschalisieren, aber ich denke, du kannst sagen, dass eine gewisse Lebenserfahrung sicherlich notwendig ist, um Entscheidungen dieser Größenordnung treffen zu können, die halt 200 plus Menschen beeinflussen.
Ja.
Und das ist halt was, wo tatsächlich aktuell, finde ich, in Schritt, also aber ich glaube, das ist halt einfach, weil ich jetzt langsam auch älter wäre und jetzt wirklich spürbar eine andere Generation kommt, was schlechter wird. Und ich glaube, geht man jetzt 20 Jahre zurück, dann würden die Kapitäne exakt das Gleiche über die Co-Piloten sagen, was ich jetzt gesagt habe.
Ja, ich glaube, damals war die Ausbildung auch anders. Also bei dir ist es ja auch so, dass du vorher einen Beruf hattest und dann dir selber die Ausbildung finanziert hast. Das ist auch nochmal, glaube ich, ein anderes Ding, als wenn du quasi mit 18 von der Schule gehst nach dem Abi und da beim Lufthansa Flight Training genommen wirst und es geht einfach los mit Flugschule und das ist, glaube ich, ein Unterschied.
Ja, gebe ich dir schon auch recht, aber ich glaube auch diese Mentalität, die ist halt individuell. Es gibt so viele Leute, die würden ihr letztes Hemd dafür geben, fliegen zu dürfen.
Mhm.
Und ich glaube, die haben auch prinzipiell ein größeres Interesse und so war es ja auch bei mir. Und wenn ich jetzt halt sehe, ich muss teilweise die Leute im Pre-Flight, muss ich sagen, komm, jetzt hol doch mal die Clearance, jetzt machen wir doch mal die Performance-Daten. Und jede Zeit, wo du jetzt nichts sagst, da überlegen ein paar Prozent der Kollegen, und das ist kein kleiner Anteil, nicht, was könnte man jetzt als nächstes machen, sondern du siehst Insta und TikTok.
Ja.
Und da kriege ich einfach die Krise.
Das glaube ich. Ne?
Wenn alles gemacht ist, wenn alles fertig ist, dann ist doch okay, dann kann man chillen.
Mhm.
Aber lass doch erstmal die Arbeit machen und vor allem, wir landen. Bestes Beispiel. Wir haben einen relativ kurzen Turnaround. Wir landen. Jetzt lesen wir die Shutdown, die Transit Shutdown Checkliste. Und da wird noch nach dem Fuel geschaut. Ah ja, der Fueler ist noch nicht da. Schwupp, geht TikTok und Insta auf. Wo ich sage, naja, wieso? Warum holst du jetzt nicht das Wetter? Warum fängst du nicht dein Walkaround an? Wer weiß denn, ob wir einen Vogel mitgenommen haben? Wenn du jetzt direkt den Walkaround machst, dann wissen wir sofort, ob der Flieger okay ist.
Ja.
Wenn du es erst 5 Minuten später machst, das ist halt einfach so eine Mentalitätssache. Ne? Mhm. Und das ist was, finde ich, wo du merkst, dass die Leute sehr auf den Status achten als Pilot, aber jetzt selber weiterzukommen oder sich selber weiterzubilden, dieser Drang danach, dieser Wunsch nach Wissen lernen, fast gar nicht mehr so ausgeprägt ist.
Mhm. Und warst du in einer Situation schon mal, wo du dann dachtest, das war jetzt allein wegen dem Co-Piloten echt gefährlich? Und wenn ich da nicht eingegriffen hätte, wäre es schiefgegangen? Nee, ne?
Nee. Also ja, doch, aber nichts Schlimmes. Also ist nicht schief, was heißt schiefgegangen? Es wäre halt ein Go-Round gewesen.
Ja.
Es wäre ein Unstable Approach gewesen. Aber das Gleiche ist mir eher auch als FO passiert bei einem Kapitän. Ich musste noch nie bei einem Co-Pilot sagen, 500 Go-Around. Oder 1000 Go-Around, ja. Aber ich musste als FO schon mal sagen, da sind wir nach Marokko irgendwo geflogen, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Habe ich der wollte unbedingt einen Visual Approach machen in Nardo, ich weiß es nicht mehr. Und da habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Auch da kann ich das eher andersrum zurückgeben. Da habe ich gesagt, als Co-Pilot, habe ich gesagt, nein, dieser Anflug, das gefällt mir so nicht.
Ja.
Und dann das war eine ganz schwierige Situation. Es war auch das erste Mal, dass ich das machen musste. Und als Kapitän bisher konnte man eher vorher intervenieren und sagen, naja, ist denn das jetzt der richtige Mode? Findest du das jetzt okay, in Clean Configuration, also ohne Klappen auf den Glideslope zu gehen, wo der Flieger halt einfach schneller wird? Das versuche ich zu vermeiden. Das ist ja meine Aufgabe.
Ja, aber dir hat noch keiner irgendwie mal die Klappen zu zeitig rausgefahren, wo du noch zu schnell warst oder was war auch immer alles Mögliche?
Nee. Es wurden schon sehr dumme Dinge gemacht, aber nichts, was jetzt gefährlich wäre, sondern immer irgendwas, wo ich sage.
Ja klar, und dann, also das meistens ist es ja auch nicht ein Ding, was am Ende zu irgendeinem Unfall führt.
Naja, wir reden ja nicht von dem Unfall, wir reden jetzt.
Nein, aber sag mal, man kann sich ja schnell überfordern.
Ja.
Weißt du, wenn der einen Fehler macht und dann macht er vielleicht noch zwei, drei hintereinander,
ja.
Und dann könnte es vielleicht zu einem Unfall kommen. Am Ende, gut, da sitzen zwei drin, kommt es wahrscheinlich nicht,
ist gefährlich. Wie gesagt, es ist oder? Ja nicht immer ein Unfall, aber es kommt zu einer Situation, wo du vielleicht einen Flieger, und das ist der richtige Begriff, in den Upset bekommst. Und das willst du ja vermeiden. Und ich glaube, als Kapitän hast du einfach, du schaust viel weiter noch. Du musst dir vorstellen, du fährst durch die Nacht und wenn du dann Kapitän bist, musst du irgendwie ein rundum Fernlicht anmachen, aber alles gleichzeitig im Blick haben.
Ja.
Da ist dir gar nicht mehr so wichtig, ob du landest an dem Ort, wo du willst, sondern da ist dir wichtig, dass der Flug sicher ist. Das haben wir auch beim letzten Podcast gesagt.
Ja.
Das ist das Einzige, was zählt. Und da bist du einfach immer vor dem Flieger. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel, ich sag mal, in Gusty Conditions mit 230 Knoten auf dem Base Leg bei 10 Meilen anfliegt, fühle ich mich nicht wohl in Clean Configuration.
Ja.
Wenn das jetzt bei KVK-Bedingungen ist, und du weißt, hey, es sind keine Thermals, nichts, was irgendwie stört, das Wetter ist gut, kriegst du das noch hin. Und das ist so eine Awareness, die kam eben jetzt erst mit dem Wechsel zum Kapitän, wo du merkst, du bist halt noch einen Zacken aufmerksamer und du nimmst noch mehr Umgebungsfaktoren in deine Überlegung rein, ob das jetzt gut ist oder nicht. Und als Co-Pilot hast du gesagt, naja, Moment, ich bin doch letztens auch mit 230 Knoten auf dem Base Leg angeflogen, das hat doch funktioniert. Ja, aber da war Wind kaum und kein Tailwind und vielleicht keine TCUs im Final. Und das ist was halt dann fehlt, teilweise.
Na gut, das ist auch Erfahrung am Ende, ne?
Das ist Erfahrung, richtig. Und es ist auch natürlich Erfahrung von den Co-Piloten oder überhaupt von jedem, also auch von meiner Seite her, wie weit lässt man das laufen? Und von den Co-Piloten natürlich auch, wie kann ich irgendwas, was mir ein Kapitän mal erzählt hat, wie man jetzt ein Problem lösen kann oder wie man was machen kann, wie weit kann ich das jetzt auf den Tag heute applizieren? Hatte ich auch so ein Beispiel, ein Kollege wollte den Visual Approach briefen, was ich okay finde, sind wir nach irgendwo in Kroatien hingeflogen, und war alles super gebrieft. Und ich sage zu ihm, das ist echt gut, dass du das machst. Aber hast du im Blick die MSA? Können wir den Visual Approach so fliegen? Hast du die Minimum Radar Vectoring Altitude im Blick, dass wir überhaupt nicht tiefer kommen? Und baust du dir nicht gerade jetzt eigentlich ein Riesenproblem, wenn du jetzt den Visual Approach so briefst und ihn aber dann so in LNAV und VNAV abfliegen willst, aber es nicht kannst, weil wir nicht tiefer kommen?
Ach so, ja. Oh.
Ne? Wir haben es dann durchgesprochen. Am Ende hat er gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn, hier einen Visual Approach zu fliegen.
Ja.
So wie wir ihn fliegen. Ja, ich sage, wir können es planen, aber wenn du das so planst, du musst damit rechnen, dass du dein Baseleg länger fliegen muss, dass du mehr Track Miles brauchst und dann musst du trotzdem noch manuell rechnen. Aber so wie du es jetzt planst, wird es nicht funktionieren.
Also es ist quasi so ein CRM-Ding.
Genau.
Und
aber es ist gut, das durchzusprechen.
Ja, also am Ende lernt er ja da auch was dabei. Also das merkt er sich
ja. Ja, natürlich. Und das habe ich ihm nämlich auch gesagt. Ich sage, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir fragen jetzt mal den Approach-Controller, warum wir die Altitude-Restriction auf der Star haben. Und da hat er gesagt, ja, das Minimum Räder Vectoring Altitude. Das wussten wir schon vorher. Und da habe ich gesagt, ja gut, wir sind ja VMC, also in Visual Conditions. Da könnten wir ja trotzdem runter.
Und wie weit darfst du runter?
Ja gut, soweit das die Terrain Clearance Assured ist, ne? Mhm. Also wenn du in Visual Conditions bist,
ja,
dann ist es ja dein eigenes Ermessen. Ne? Und deswegen ist es ja ein Visual Approach.
Aber du kannst ja nicht mit 100 Fuß dann da drüber brettern, oder?
Nee, natürlich nicht. Dann wird das EGBWS dir schon irgendwo eins ins Ohr hauen. Ne? Aber du kannst halt, du hast halt, wenn du unter die Minimum Radar Vectoring Altitude gehst, dann sieht halt, das geht halt nicht, ne? Weil dann der ATC
dich nicht mehr sieht. Ach so, okay.
Ne, der sieht dich schon, aber der darf, also vielleicht sieht er dich auch nicht mehr, du bist ja gerade ganz aktuell, bist ein B2-Bomber.
Na, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwann sieht er dich nicht mehr, wenn Berge da dazwischen sind oder irgendwas.
Deswegen gibt es ja die MRVAs.
Ja, dann ist deine Radarschüssel blind.
Genau, und dann kannst du sagen, du bist Victor Mike Charlie, also in VMC Conditions, dann sagt er Descent on Discretion to Pattern Altitude, Cleared Visual Approach, was weiß ich, Runway 13, ja. Mhm. Und dann kannst du das natürlich schon machen, aber du musst halt überlegen, wo macht es Sinn? Und du fliegst ja nicht mit deiner Cessna alleine, sondern 189, 197, was weiß ich, wie viele Menschen hinten drin.
Ja.
Und was bringt dir das? Aber wir hatten auch im letzten Podcast das Thema, man muss die Sachen auch mal beleuchten, um rauszufinden, dass sie nicht gut sind vielleicht.
Mhm.
Und das ist auch hier so ein Punkt. Man muss auch über diesen Visual Approach auf dieser Bahn sprechen, ohne das vorher zu sagen, das machen wir jetzt nicht, sondern sagen, nö, es macht halt hier keinen Sinn.
Mhm.
Da bauen wir uns mehr Probleme für die 2 Minuten, die wir uns sparen.
Ja, und wenn du ihm gesagt hast, geht nicht, wäre ja quasi das CRM.
Genau, da ist CRM zerstört, genau.
Und hast du das schon mal erlebt, dass ein Co-Pilot irgendwie sich bei der Entscheidungsfindung rausgenommen hat oder dich quasi blockiert hat oder sowas? Gibt es sowas? Gab es sowas?
Es gab Situationen, wo ein Co-Pilot tatsächlich sehr übermotiviert war bei CBs. Wir waren da bei Munich Räder irgendwo und der hat jede Heading-Änderung dem Munich-Räder durchgegeben, alle 5 Sekunden, weil wir da um CBs rumgegeben sind. Und irgendwann hat es dem Munich-Räder schon gerät, hat gesagt, du, any Heading is approved. Ne?
Okay.
Wo, das spürst du schon, wenn du ein paar tausend Stunden hast, weißt du, das musst du dem jetzt nicht sagen, du bist der Einzige.
Mm, ja.
Ne? Natürlich ist es richtig, aber es war in dem Moment sehr störend, weil ich immer noch der Meinung bin, erst fliegen wir den Flieger und wenn ich jetzt gerade mit ihm rede und ich drehe halt 5 Grad nach rechts am Heading und sage ihm meinen Plan und der funkt halt dann direkt mit dem ATC und sagt ihm, dass wir jetzt da nach rechts drehen, dann ist das Prinzip Aviate, Navigate, Communicate gebrochen.
Mhm.
Weil es war halt einfach so, dass wir da um die auftürmenden CBs rumfliegen mussten.
Ja, im Prinzip, du drehst 5 Grad nach rechts, sagst warum und dann würdest du normalerweise funken und sagen, du hast jetzt das gemacht oder auch nicht.
Ich hätte es komplett anders gemacht.
Mhm.
Auch als FO schon, aber nicht am Anfang, sondern ich hätte als FO dem Munich Räder gesagt, wenn es, um Gottes Willen, ne, Englisch ist die Funksprache, aber wenn ich jetzt da bin, an meiner Homebase, hätte ich kurz gesagt, hier stehen CBs rum, können wir deviaten, gibt es irgendeine Heading Restriction? Hätte er gesagt, nee, ihr seid die Einzigen, any Heading approved.
Mhm.
Kann man auch mal kurz auf Deutsch mit denen reden.
Ja.
Ne? Man kann es aber auch auf Englisch sagen.
Mhm.
Man kann auch einfach ganz kurz sagen, um das Ganze zu vermeiden, there are CBs around. We need to deviate, is there any heading restriction?
Mhm.
No, any heading approved.
Ah, okay.
Aber halt jedes Heading durchzusagen nach 5 Sekunden, das stört den Prozess des Aviaten.
Ja.
Ja, und es ist, die Wetterradare sind nicht so gut, wie man immer denkt.
Mhm.
Da sieht man irgendwie, ah ja, wir haben gesagt, okay, da ändern wir das, da gehen wir in das Holding rein, da ist nichts, wir fliegen hinter eine CB und da war nur grün, ja, ein bisschen Regen und bumm, plötzlich Magenta, ne?
Ja.
Na gut, da können wir das halt nicht machen, ne? Und da muss man halt tatsächlich auch seinen Entscheidungsfindungsprozess dann nochmal überdenken und schnell sich umentscheiden. Und wenn dann halt wirklich alle 5 Sekunden gefunkt wird, wenn wir mal 5 Grad nach rechts, 5 Grad nach links drehen, dann stört das. Und das ist aber auch eine Erfahrung, da muss man halt sagen, hey, sag denen einfach, dass wir jetzt die DCBs circumnavigaten müssen, ob es irgendeine Restriction gibt. Das macht es einfacher.
Aber dein, bei so einem Gewitter bist du, glaube ich, schon mit deinem, also ein bisschen hellwacher als sonst, oder?
Ja, man sollte eigentlich immer hellwach sein.
Ja, aber ich stelle mir das jetzt so vor, wenn es ringsrum, wenn vielleicht noch Hagel kommt oder sowas, da bist du bestimmt...
Also wenn es so schlimm ist, dass ich denke, boah, das ist jetzt grenzwertig, dann fliege ich da gar nicht rein. Und das ist der Punkt. Wenn es so schlimm ist, dass ich wirklich sage, okay, also das ist jetzt, das könnte man vielleicht schaffen, wenn wir da irgendwie da durchfliegen, dann würde ich das gar nicht machen. In dem Fall war es aber nicht so. In dem Fall war es halt, da waren es ein paar auftürmende CBs und ein paar Zellen da, wo man dachte, da kann man echt gut rumfliegen, wo aber dann einfach ein bisschen Arbeit erforderlich war. Also man ist natürlich schon wacher, aber es ist nicht so, dass man sonst schläft bis Geardown.
Ja. Nee, aber ich glaube ja, im Normalfall bist du ja doch relativ relaxed. So wie wenn ich jetzt Auto fahre, bin ich ja auch nicht die ganze Zeit und denke, ups, jetzt passiert gleich was. So. Ja. Bei einem Gewitter denke ich schon, dass man dann so ein bisschen...
Natürlich, du planst, also du gehst schon ein bisschen anders in den Tag rein. Da würde ich lügen, wenn das nicht so ist. Ne, das ist schon so. Aber diese Grundalertness, die hast du halt immer... Und die ist deutlich höher geworden, jetzt wo du halt links sitzt. Mhm. Ne? Wo du früher gesagt hast, geil, Gusting 55, mal gucken, ob wir da landen können, das möchte ich gern machen, sage ich jetzt, also wenn es so ist, fliegt man da gar nicht erst hin. Ne? Da rufe ich lieber mal Ops an, dann nehmen wir uns Sprit für den Weg zurück mit, dann sind die, das ist, also, das da, das ist, das verschiebt sich.
Ja, ne, klar. Also hast du ja schon öfter erzählt, dass ich das auch der Unterschied ist zwischen FO und Kapitän. Unter anderem.
Es ist tatsächlich so und ich werde ja bezahlt, so oder so, ob wir jetzt am Zielflughafen landen oder nicht, ist ja egal. Mhm. Ne? Und ich werde ja nicht dafür bezahlt, am Zielflughafen anzukommen.
Nee, dass du sicher die Leute irgendwo hinbringst. Ja.
Genau, und das ist alles. Letztens ist unser Wetterradar ausgefallen, kurz bevor wir in Embedded CBs reingeflogen sind. Mhm. Weg. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, okay gut, da links hinten raus ist gut. Und dann haben wir ATC gefragt, nach dem Wetter, wo es steht, haben uns dann Wegpunkte gebaut, haben dann noch einen Position-Report von einem anderen Kollegen bekommen, der hat uns gesagt, wo das Wetter steht und sind dann halt drumherum geflogen.
Ja.
Aber ich habe gesagt, wenn jetzt hier das Wetter nur noch ansatzweise schlechter wird, drehen wir um und da würden. Mhm. Da gibt es keinen, wir versuchen jetzt mal.
Ja, ist ja keine Cessna, wie du immer gerne sagst.
Naja, nicht wegen der Cessna, aber halt, du hast die Verantwortung für die anderen Leute, die wären super angepisst gewesen, wenn wir da in Graz oder Wien dazwischen gelandet wären, die wären super angepisst gewesen, aber sie wären halt noch am Leben gewesen. Und wir wissen ja alle, wir kennen ja alle diesen, was war denn das, dieser Flieger, der in den Hagelsturm gekommen ist, wo, das war irgendein Airbus, da war die Co-Pilotin alleine, glaube ich, kurz im Flug. Und der Kapitän war draußen auch auf dem Klo. Und dann sind die doch gelandet mit komplett kaputten Radome und Windshield und alles.
Stimmt, das habe ich. Ja, und die Bilder kenne, die Fotos kenne ich.
Also ins Gewitter fliegen ist ein absolutes No-Go, ey. Also das musst du vermeiden.
Und jetzt, wo wir so ein bisschen Richtung Psychologie gekommen sind, gibt es für dich Persönlichkeitsmerkmale der FOs? Wollen wir über die FOs reden? Die aus deiner Sicht nicht ins Cockpit gehören, egal wie gut der fliegt, also Persönlichkeitsmerkmale.
Ja, es gibt Persönlichkeitsmerkmale, es gibt aber auch äußerlich Merkmale, wo du merkst, das könnte schwieriger werden. Mhm. Also Persönlichkeitsmerkmale, und das ist nicht FO, das ist auch Kapitän, nochmal. Ja. Also die habe ich auch als FO gesehen, als bei Kapitänen. Also das ist überhaupt in der Luftfahrt mit den Kollegen, mit denen du zusammenfliegst, so, dass es so bestimmte Traits, sagt man, gibt, die du eigentlich nicht möchtest. Und das geht halt in zwei Richtungen. Und das eine ist, ich sag mal so blöd, wir haben 30 Grad Außentemperatur. Mhm. Das externe Cooling von der Airbridge für den Flieger, ne, da haben wir externes Air Conditioning, was wir anschließen können, das geht nicht. Hinten sind 40, 45 Grad in der Kabine, wir haben einen Slot von 2 Stunden. Und der Kollege sagt, wir machen die EPU nicht an wegen Noise. Mhm. Ich sage, ist das denn ernst? Ist dir jetzt wichtiger, dass wir jetzt hier vielleicht dass wir jetzt hier compliant sind mit dem Noise Profile des Airports, als dass hinten uns jetzt die Leute umkippen? Hm. Du bist Kapitän, das war damals wirklich so.
Ja.
Da habe ich gesagt, du musst doch jetzt habe ich schon wieder das zweite Mal im Podcast, aber ich muss es wieder sagen, du musst doch die Eier in der Hose haben, dafür zu sorgen, dass die Leute dir hinten nicht umkippen. Jetzt stell dir mal vor, du hast deine 8-jährige Omi oder irgendjemanden, der vielleicht anfälliger ist. Oder der vielleicht nichts gegessen, nichts getrunken hat und unterzuckert ist und der hat jetzt 50 Grad in der Kabine. Mhm. Da musst du doch die Kabine runterkühlen. Und da schreibst du halt notfalls einen Air-Safety-Report oder sonst noch was, wo du dich halt erklärst, aber dir kann doch nicht wichtiger sein, das Noise-Profile des Airports einzuhalten, als dass die Passagiere den nicht umkippen.
Und wie ist die ausgegangen, die Geschichte?
Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen.
Das ist okay.
leider ein Antiklimax hier, aber das weiß ich jetzt wirklich ja. nicht mehr genau. Und das sind so Persönlichkeitsmerkmale, wo ich sage, na gut, da hast du jetzt die SOPs und dann, wenn man nochmal genau nachgelesen hätte, in Mallorca beispielsweise ist das ja so, steht ja auch drin, dass die APU genutzt werden darf vor der Target-Off-Block-Time, ich glaube, minus 15 Minuten. Hm. Und bloß, weil man einen Slot hat, darf sie nämlich trotzdem genutzt werden. Aber das ist jetzt, geht jetzt zu weit. Aber, und das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, also wenn ich mal Kapitän bin und es hat 50 Grad in der Kabine, die APU wird angemacht, egal was danach kommt, weil da geht's ja ums...
Darfst du die einfach anmachen dann, also auch wenn das drinnen steht, oder musst du dich...
Ja, du musst halt mit dem... Doch, du musst halt dann mit dem Airport... es gibt verschiedene Regularien bei verschiedenen Airports. Also erstmal ist mir egal, was der Airport sagt. Ich mache sie an, wenn ich die Passagiere an Bord habe. Oder ich sag, gut, ich board jetzt nicht. Flug fällt aus. Ne? Das ist natürlich auch keine Option.
Ja.
Also erstmal mache ich sie an und dann kannst du entweder bei verschiedenen, ich glaube bei Barcelona ist das so, da kriegst du eine Incident Number, da machst du dann einen Remark in dein Flight Log rein und sagst APU Usage, weil. Mhm. Oder aber da gibt es andere Airports in Rom, wo du dann halt sagst, okay, kannst du die APU anmachen, dann machen die eine Notiz für den Flug und dann ist das auch okay. Und bei Palma müsstest du den Airport Operator contacten und dann kannst du das auch denen im Prinzip sagen. Aber die letzte Option ist, halt die Passagiere bei 50, 60 Grad in der Kabine da zu rösten. Also das ist, und da habe ich gesagt, also so sehr man getreu der Procedures ist, du brauchst Airmanship und du musst doch die Sicherheit und auch das Wohlbefinden der Passagiere garantieren.
Ja, gerade wenn die Sonne da drauf scheint auf diese Blechröhre, das wird ja innerhalb von Minuten richtig heiß, ne?
Exakt, ja, das ist so. Und das ist zum Beispiel auch was auch andersrum. Jetzt sagen ja die Procedures bei der Before-Start-Checklist, wenn du dann Pushback machst, Air-Conditioning-Packs müssen zum Beispiel bei der 737 aus sein. Jetzt sind wir aber an einem Flugplatz, ich sage jetzt mal wie Palma, ist wieder ein gutes Beispiel. Da darfst du die Triebwerke nicht starten, bis du komplett hinter der roten Linie bist. Und dann sage ich auch, das hat jetzt nicht mit Persönlichkeitstraits zu tun, sondern ist wieder Airmanship, da sage ich, lass doch die Packs nochmal an. Da haben die Passagiere noch eine Minute mehr kühle Luft,
ja.
Bevor dann gerade bei der Max, vielleicht für 3 Minuten, wenn du Isolated Pack machst, oder für 6 Minuten, die kalte Luft weg ist.
Mhm.
Lass doch die Packs an. Verstehen auch viele nicht, ja, aber wir müssen die doch rausmachen. Sag ich, nee, wir lassen die jetzt an, damit die Passagiere noch kühle Luft von der APU haben, dann machen wir sie für den Triebwerksstart aus, Triebwerk 2 gestartet, machen wir Isolated Pack und dann machen wir direkt beide Air-Conditioning-Packs an. Und jetzt ist zum Beispiel bei uns so die Procedure, wenn wir Isolated Pack Operation haben, das heißt quasi Triebwerk 2 ist gestartet, das rechte Triebwerk, also Triebwerk 2, versorgt dann quasi die Kabine und auch das Cockpit mit Luft.
Also machst du dann da das Pack an?
Genau, das rechte Pack vom rechten Triebwerk machst du an und den Isolation Valve Switch machst du auf Close, damit halt der Luftkreis getrennt ist. Und jetzt sagt unsere Procedure, nach dem Start des zweiten Triebwerks machst du nur den Isolation Valve Switch auf Auto. Zack, und das war's. Aber dann bleibt der das linke Pack aus, bis du das Clear-Signal vom Ground, vom Marshaller bekommen hast, vom wer auch immer da dich halt zurückgedrückt hast.
Ja.
Wo ich sag, ist das jetzt dein Ernst? 2 Packs machen mehr Kühlung, also mach bitte das zweite Pack noch mit an.
Mhm.
Ne? Und ja, aber die Procedure sagt doch. Ja,
ja.
Ja, klar, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt 50 Grad in Marokko habe, ich die Procedure einhalte und mir hinten die Leute umkippen.
Mhm. Und aber was hätte das Procedure für einen Sinn, dass du den... Also eigentlich nur Lautstärke, ne, wo laut ist ja auch. Nee,
gar nicht, das kann ich ja gar nicht sagen. Also wie gesagt, die Procedure für Isolated Pack Operation bei uns ist nach dem Start des zweiten Triebwerks einfach nur Isolation Valve Switch auf Auto und dann warten, bis das Clear Signal received ist und dann machst du mit dem Overhead Panel weiter.
Ja, achso, da hat es vielleicht was damit zu tun, dass du nicht zweimal hingreifen musst oder sowas. Das klingt da irgendwie eigentlich erstmal komisch.
Ich hinterfrage das jetzt erstmal gar nicht, ne?
Nee, für mich ich bin ja nicht angestellt. Ich kann jetzt ja weiter fragen.
Für mich ist es erstmal wichtig, die Passagiere, wie gesagt, wir haben es letztens schon mal gesagt, ich bin für 3 Aufgaben zuständig. Und das ist die Sicherheit der Passagiere, die Sicherheit der Crew und die Sicherheit des Flugzeugs. Und für mich ist Sicherheit der Passagiere, die bei 50 Grad Außentemperatur mit kühler Luft zu versorgen.
Ja.
Und wenn die Procedure sagt, nur ein Pack zu benutzen wegen Isolated Pack Operation, dann muss ich halt da mal non-standard kurzzeitig davon abweichen und beide Packs anmachen nach dem Triebwerksstart.
Mhm.
Aber wir waren ja noch bei den Traits, bei diesen negativen Sachen, wo man Persönlichkeiten oder Persönlichkeitseigenschaften erkennt.
Ja, und welcher, was was ist dir lieber oder welcher wäre für dich gefährlicher? So ein super FO, selbstüberschätzend, weißt du, mit Sonnenbrille, was haben wir rausgekriegt, Ray-Ban? Oder eher so ein Stiller, der vielleicht lieber Konflikten aus dem Weg geht?
Also Konflikten aus dem Weg gehen ist eigentlich das Schlimmste, weil dann bist du bei Single Pilot Ops. Wenn du jemanden hast, der Konflikten aus dem Weg geht, dann triffst du ja alleine die Entscheidung. Dann habe ich lieber jemanden, der vielleicht überheblich ist und sich selbst überschätzt. Dann lasse ich den halt mal einen schwierigen Anflug fliegen und sag halt mal nichts und greife dann halt ein, wenn es notwendig ist. Aber jemand, der nichts sagt, ist tatsächlich, also wenn die Assertiveness, so sprechen wir davon, nicht vorhanden ist, finde ich tatsächlich dann eher noch am schlimmsten.
Aber es gibt ja bestimmt vom Typ her auch einfach ruhigere Leute und welche, die irgendwie vom Typ her lauter sind, auch wahrscheinlich.
Ja, na klar. Aber das, also das ändert aber nichts jetzt in dem Zusammenspiel, wie sie ihr Wissen oder ihre Meinung kundtun. Wenn natürlich jetzt jemand, egal was du machst, immer noch allem zustimmt und du sagst Flaps One und du hast 65 Knoten und er sagt Speed Checks Flaps One.
Okay.
Also das, ja, das ist schon schwierig dann.
Und ist denn der Punkt erreicht, wo du dann eingreifst? Also wie lange lässt denn du in FO Dinge machen, bis du sagst, jetzt wird es mir aber zu dumm?
Das ist eine ganz interessante Frage und ich glaube, auch die kannst du auch andersrum stellen.
Ja? Bestimmt.
Aber die verschiebt sich. Die verschiebt sich natürlich mit deiner Erfahrung als Kapitän, weil, ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das schon mal gesagt, dass wenn du ganz neuer Kapitän bist und du fliegst mit einem ganz bestimmten Charaktertyp FO, die sehen dann, dass du neu bist, das steht dann bei uns im System, und die denken jetzt zeige ich dem mal. Ne? Das ist ja meine Base, der ist jetzt hier neu und dann musst du trotzdem sagen, und meine Art und Weise, das zu unterbinden, war damals, als ich ganz neu war als Kapitän, einfach zu sagen, du pass auf, ich bin super neu jetzt hier links. Vor 3 Monaten saß ich an deiner Stelle. Das wird halt alles ein bisschen langsamer gehen und es wird nicht in dem Tempo gehen, wie du es gewohnt bist. Und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal, aber das ist halt jetzt heute so. Und da holst du die Leute ab, weil du sie damit dann wieder einnordest und sagst, er wird ja auch mal in die Position kommen. Und es hat immer funktioniert. Und das ist dann die Art und Weise, wie man das lösen kann. Und jetzt habe ich noch ein anderes Beispiel, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich mich auch verändert habe, wo auch schon mal ein Kumpel zu mir gesagt hat, es ist manchmal ein bisschen anstrengend mit dir, weil alles sich wie Line-Training anfühlt. Weil du alles erklärst. Wirklich, und da heißt das, mit dem komme ich gut klar. Und da habe ich gesagt, boah, das tut mir schon leid. Und da habe ich halt gesagt, naja, weißt du, wenn du Speedbreak ziehst und gleichzeitig der Thrust gesetzt ist, da habe ich halt ein Problem damit.
Ja.
Wenn du kurz vom Decel-Point bist, wo die Geschwindigkeit automatisch reduziert wird und du nicht Speed-Intervent in der 737 offen hast, um das zu vermeiden, dann denke ich mir, da fehlt so ein bisschen Airmanship.
Mhm.
Und manchmal bin ich da vielleicht ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, zu assertive gewesen und habe dann gesagt, ja, aber warum ist das jetzt so? Aber am Ende geht es ja darum, dass man den Flug, wir reden ja alle immer von Reduktion von CO2-Ausstößen und so. Und jetzt fliegt man ja bei uns in der Station relativ häufig mit den gleichen Leuten. Und wenn ich das halt dann 5-mal sehe, dann muss ich halt dann was sagen.
Ja.
Ne? Und aber dieser eine Satz von dem Kollegen hat mir geholfen, mich selbst anders zu positionieren. Und jetzt lasse ich die Dinge mehr laufen und habe meine Grenze zu dem, was ich okay finde, verschoben, zu dem, was jetzt vielleicht nicht 100% effizient ist, sondern nur noch 80%. Aber wo es sicherheitskritisch wird, greife ich sofort ein.
Ja.
Und deswegen war dieser Satz von dem Co-Piloten eigentlich super gut. Weil er hat mir gezeigt, Stefan, jetzt musst du mal ein bisschen weniger reden, lass die Leute machen.
Mhm.
Letztens einer auch in Clean Configuration, das heißt, der Flieger war ohne Klappen, sind wir angeflogen, bei 220 Knoten drückt er Approach Mode. Sag ich, jetzt hast du dir gerade ein richtiges Ei gelegt. Und ja, warum? Ich sag, na, jetzt guck mal zu. Ne? Und die Boeing 737, die wird in Clean Configuration auf dem 3 Grad Gleitpfad schneller. Wenn du da nicht schon ein bisschen Drag mit den Klappen draus hast, kriegst du die nicht mehr eingefangen. Und noch schlimmer bei der Max, wenn du Engine NTIs an hast. Keine Chance.
Ach so, weil die Triebwerke dann ein bisschen höher drehen.
Genau. Ja. Und das kann man aber laufen lassen, weil man das immer retten kann, aber da muss man halt reagieren. Mhm. Und da bin ich jetzt entspannter geworden, weil das nicht sicherheitskritisch ist, weil das ein guter Lerneffekt ist. Und ich habe jetzt auch schon mit ein paar Kollegen, die am Anfang wirklich erst bei 500 Fuß disconnected haben, mit dem ich jetzt ganz oft geflogen und die jetzt bei 10 Meilen Autopilot aus. Und einer letztens sogar 14.800 Fuß, bumm, Autopilot aus.
Ja.
Ja, weil die früher bei Minimum Use halt einen Autopiloten ausgemacht haben. Und ja, jetzt wissen, Autopilot aus ist ja nicht an safe, weil was ist denn, wenn du es zu viel wird? Da drückst du wieder auf Command A oder B. Dann machst du ihn wieder an. Ne? Und das ist das, wo ich eigentlich so hin will, dass man sagt, man lernt den Flieger auch kennen. Und wenn jetzt irgendwas ist, wo du vielleicht doch den Autopiloten hättest, machst du ihn halt wieder rein. Aber dass du nicht denkst, manuelles Fliegen ist gefährlich. Weil was denn, wenn du mal keinen Autothrust hast? Was, wenn du mal keinen Autopiloten hast? Wenn du Single IRS fliegst, ne, wenn du nur ein IRS hast, heute sind wir super technisch mit Begriffen, vielleicht müssen wir noch ein Glossar unten anhängen.
Ja.
Wenn du nur ein IRS hast, darfst du beispielsweise keinen Autopiloten nutzen. Dann fliegst du vielleicht im schlimmsten Fall, fliegst du 4 Sektoren komplett manuell.
Mhm.
Da musst du, das darfst du, also Minimum Equipment mäßig, darfst du ohne Autopilot fliegen.
Ja.
Ah, da musst du doch vorher schon mal den Flieger geflogen sein. Oder wenn das der
Kumpel. Aber da ist die Höhe dann begrenzt, dann darfst du nicht ganz hoch.
Ja, klar, du bist ja nicht mehr AWSM-kompatibel zum Beispiel, ne? Klar.
Ja.
Aber da musst du den Flieger einfach kennen und das ist dann nicht irgendwie so Cowboy-mäßig manuell fliegen, sondern du musst doch wissen, wie der Flieger sich verhält.
Mhm.
Was, wenn du in 36.000 Fuß plötzlich eine TKSAE hast und nicht weißt, wie der Flieger sich verhält? Wenn du da runterdrückst bei 36.000 Fuß, bei Mach 0,79, na, da Prost Mahlzeit hinten. Da kannst du aber dann die Hüft-OP von den Kollegen hinten bezahlen. Oder ja. Den Schädelbasisbruch.
Na, ich bin da hinten immer angeschnallt.
Oh. Immer angeschnallt bleiben. Das ist, also ohne Mist, absolut wichtig.
Und gibt es irgendwie auch eine Schwelle, wo du das melden würdest, wenn der Kollege nicht, oder gibt es so eine Meldestelle, sag mal, der macht irgendwie das dritte Mal hintereinander Unsinn, was auch immer.
Noch nie gemacht.
Oder gibt es nicht?
Gibt's. Ja. Aber war bisher, also da ist die Ausbildung dann schon zu gut. Es gab sicherlich schon Momente, wo ich gesagt habe, hatten wir auch schon mal angesprochen, jetzt reiß dich mal zusammen. Ne?
Mhm.
Aber dass es so schlimm ist, da ist zum Glück der Luftfahrtstandard entsprechend hoch, dass das jetzt eigentlich noch nicht notwendig war.
Ja.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass in anderen Breitengraden dieser Welt das vielleicht anders ist und dass da es eigentlich vielleicht, dass der Cockpit Gradient steiler ist und dass es besser wäre, wenn die Co-Piloten vielleicht bei besonders, ja, sag ich mal, erfahrenen, in Anführungsstrichen, beziehungsweise also das, sehr autoritären Kapitän vielleicht anonym was melden könnten.
Mhm.
Und ich glaube, das ist bei uns im europäischen Rahmen zum Glück, also war eigentlich fast nicht notwendig. Glücklicherweise.
Mhm. Nee, hat mich nur mal interessiert, ob das dann, wie weit sowas dann eigentlich geht oder ob das reicht, wenn man mit dem dann redet und sagt, pass auf.
Meistens schon.
Wenn du das nächste Mal nochmal machst, dann nimm dir mal ein Buch, lies nochmal nach, wie der Flieger funktioniert oder so.
Ja. Ja, aber du hast doch schon manchmal Kollegen, die dich dann halt auch irgendwie auch challengen. Oder mit den Augen drehen, wenn du halt was nie willst, musst du halt da drüber stehen. Ne? Weil ich jetzt sage, nee, ich möchte den Anflug jetzt nicht so machen. Und ich glaube, wir hatten ja vorhin so von Erkennungsmerkmalen geredet. Jetzt waren wir bei den persönlichen, also bei den persönlichen Erkennungsmerkmalen. Aber du hast es auch optisch. Du kannst, wenn jetzt, und das hatte ich ja auch schon gehabt, ein ganz neuer Kollege noch im Line-Training im Flughafen, im Terminal mit Sonnenbrille und mit seiner
Ray-Ban.
Mit seiner Lange und Söhne oder Rolex-Uhr da langläuft und ohne Scheiß, mit seinem gebogten Porsche 911 von den Eltern auf dem Flugplatz draußen am Parkplatz geparkt hat, im Line-Training, dann strahlst du natürlich schon ein bisschen was aus.
Mhm.
Das ist jetzt nicht, dass der Kollege oder die Kollegin da jetzt schlecht fliegt, aber du setzt natürlich da schon irgendwie ein Statement, weil du weißt ja, dass das jemand sieht und dass sich sowas rumspricht.
Ja.
Und da ist die Frage, ist nicht vielleicht manchmal ein gewisses Understatement gut? Ich meine, ich muss ja nicht jeder so in der Freizeit rumrennen wie ich, aber ist das nicht vielleicht ein bisschen too much für den Job in dem Moment?
Mhm.
da siehst du ganz viele Instagram-Kollegen, die das eben auch machen, was wir vor uns schon hatten, wo du halt das Mercedes-AMG-Logo siehst in den Reels und dann schön die teure Rohrlenkrad wird oben festgehalten nachts, ne? Mhm. Und das sind so Persönlichkeitsmerkmale, wo du denkst oder wo du weißt, okay, das wird jetzt heute ein interessanter Tag.
Mhm.
Muss aber nicht, aber ja. Die Tendenz ist eher in die Richtung geschiftet, würde ich sagen.
Ja, verstehe ich.
Ich glaube, wir machen uns hier nur Feinde heute damit.
Ich glaube, wir machen uns nur Feinde.
Wir gucken mal, ob man den, vielleicht kann man den noch gar nicht veröffentlichen.
Und sag mal, wenn es jetzt so in, also ihr macht euch ja früh, wenn ihr euch trefft, aus, wer zuerst fliegt. Also wer auch den Vorflugcheck macht, ne? Vorflugkontrolle.
Wir entscheiden, wer auf den ersten Legs Pilot Flying und Pilot Monitoring ist, genau.
Wenn es jetzt gießt in Strömen, ist das der FO, oder?
Nee, überhaupt nee. Das ist eine witzige Frage. Ich weiß, da gibt es das Insta-Reel gerade, was so ein bisschen viral gegangen ist.
Genau, das habe ich nämlich heute gesehen.
Mit diesem Wer wird Millionär? Geil. It's raining outside, who does the pre-flight check? Die vier Antworten sind FO. Nein, keinesfalls. Nee, okay. Das stört mich überhaupt nicht. Also, da bin ich nicht so. Nee, also um Gottes Willen.
Ja.
Mm-mm. Aber es gibt bestimmt Leute, die da so wären. Aber jetzt holst du echt die Klischees raus.
Das lag mir gerade so auf der Zunge. Ich dachte, ich frage mal. Wie man damit umgeht. Aber ich meine, wenn man den jetzt nicht mögen würde, ich glaube, wenn ich mir das so vorstelle, ich würde dann, wenn der für meine Verhältnisse doof wäre, würde ich sagen, du fängst heute an.
Das habe ich noch nie gemacht. Also ich finde, da stehe ich eher drüber, um mir nicht jetzt nachsagen zu lassen, das würde ich nicht machen, glaube ich.
Hm.
Nee.
Hast du auch noch nicht erlebt.
Es ist ja auch hier keine Machtdemonstration oder so. Es gibt auch keine Machtdemonstration. Das ist ein Team, was zusammenarbeiten soll. Die letztendliche Entscheidung, die Entscheidungsgewalt, natürlich liegt beim Kapitän. Aber alles, was passiert in dem Flieger, ist ja trotzdem eine Teamentscheidung.
Das war bestimmt vor 20, 30 Jahren, 40 Jahren bestimmt noch anders, oder? Wo noch das Rauchen erlaubt war und die Tür offen war.
Das könnte ich mir auch vorstellen, dass da sicherlich noch andere Regularien geltend waren, ja.
Glaubst du, dass die Ausbildung, also wir reden ja hauptsächlich jetzt über FOs und über Kadetten, dass die Ausbildung, so wie sie ist, eigentlich richtig ist, also in Bezug auf diese ganzen Sachen, die wir jetzt so bequatscht haben, oder lernen die zu viel Technik, zu viel Fliegen, zu viel Flieger und eigentlich so Persönlichkeitsentwicklung zu wenig? Würdest du das sagen? Das
ist eine super gute Frage. Differenzierte Antwort. Die Ausbildung an sich ist super. Das Problem ist, wer kommt denn in den Genuss, diese Ausbildung wahrnehmen zu können? Und da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Mhm.
Die Ausbildung ist nach wirklich jahrzehntelangen Standards vorgesehen und die verändern sich ja auch. Immer im Positiven.
Mhm.
Aber wenn du jetzt nicht bei einer Airline in Kadettenprogramm, in ein vorfinanziertes Kadettenprogramm reinkommst, weil du es aus irgendeinem Grund von der Performance am Tag nicht geschafft hast oder weil du vielleicht ein Kriterium nicht erfüllst, was die Airline sehen will, bist du gezwungen, das privat zu machen. Oder eben wie bei mir, ich habe einfach einen anderen Job vorher gelernt und ich hätte es gar nicht machen können über ein vorfinanziertes Programm. Ich war viel zu alt dafür. Ich musste meinen Lebensunterhalt ja damals noch bestreiten.
Ja.
Und ich musste es privat machen. Und jetzt ist es so, dass die Kriterien, privat diese Ausbildung zu machen, vom Fußgänger zur ATPL, so wird es ja immer beworben, die hängen nicht davon ab, wie gut du bist, sondern die hängen davon ab, wie der Kontostand ist.
Ja.
Und das ist ein Problem. Und ich glaube, dass vielen guten Piloten und Pilotinnen auf dieser Welt der Zugang dazu verwehrt wird, weil der Hintergrund fehlt, der finanzielle.
Mhm.
Und dass dadurch mein Sohn, meine Tochter will Pilot werden, ich bezahle das, hier sind 100.000 Euro, dass das Mindset ein anderes ist und dass man sich dadurch vielleicht privilegiert fühlt.
Ja.
Und das finde ich nicht so gut.
Mhm.
Und eigentlich schade, aber das ist halt so wieder so ein Angebot- und Nachfrage-Ding.
Mhm. Meinst du, dass so eine strukturelle Schwäche quasi ist von diesem ganzen Trainingsprozess oder Trainingsprogramm? Dass es eben hauptsächlich über Geld geht, dass du ohne Geld.
Also ja, absolut.
Na, bei mir war es ja auch so. Ich habe ja damals das Geld als Student, oder ich hatte, glaube ich, schon 2-3 Jahre im Orchester Geige gespielt, aber das war nicht zusammenzukriegen. Das ist schon ewig her, aber also ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das machen soll.
Ja, Ich denke, dass da viel verloren geht und dass viele auch viele Eltern, die sich das finanziell nicht leisten können, wo der Sohn, die Tochter sagt, ich möchte jetzt Pilot werden, das abtun als, naja, ne, so, jetzt lass doch mal, lass sie ihn doch mal erwachsen werden. Und dann, das ist so als junger, als Gedanke, der quasi aber völlig am Leben vorbei ist. So, das wird ja eh nichts werden, so wie ich will Astronaut werden. Mhm. Ne? Und ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Problem. Und wenn aber jetzt die Eltern Geld haben, meistens vor allem sind das dann, also nicht immer, aber meistens sind das dann Eltern, die selber mal Pilot werden wollen, aber dann eben sich entschieden haben, Familie zu gründen, Kinder zu bekommen und dann ihr Leben durch das Leben von dem Kind leben und der Sohn, die Tochter vielleicht gar nicht so 100% das machen wollte, aber jetzt halt da drin ist, hatte ich auch schon, wo du merkst, die sind halt da gar nicht motiviert, ne?
Und dann das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das ist super krass. Dann findest du raus, warum die jetzt Pilot sind und ja, die Eltern haben es bezahlt und so und das sind auch die sich mit 22 beschweren, dass sie halt, was weiß ich, einen Job haben, wo sie jetzt nur 70.000 Euro brutto im Jahr verdienen. Mhm. 22, ne? Das ist krass. Ja. Und da glaube ich schon, dass das Mindset so ein bisschen auch problematisch ist, aber es ist auch nicht bei jedem so.
Ja, ich glaube, das liegt ja auch mit an der Persönlichkeit viel oder wie du auch aufgewachsen bist. Also ich meine, das heißt dann, es ist ja nicht so, wenn du mit viel Geld aufwächst, dass du dann eine bestimmte Persönlichkeit bist, das ist hat er damit nicht unbedingt was zu tun.
Ist das nicht so?
Ich glaube, das muss nicht so sein.
Aber ja. Ist da nicht eine Tendenz da?
Wenn man das eine Tendenz, ja. Tendenz würde ich sagen, ist da. Aber ich glaube nicht, dass es gezwungenermaßen so ist.
Ich glaube aber, dass ganz viel Potenzial verloren geht an guten Nachwuchspiloten. Habe gerade meine Katze mir angehört, ne? Mhm. Ich glaube, dass ganz viel Potenzial verloren geht an Piloten oder Nachwuchspiloten, die diese Möglichkeit nicht haben, weil die finanziellen Mittel fehlen.
Gibt's was du an den jungen Kadetten besonders oft beobachtest, was problematisch werden kann? Also gibt's irgendwie so eine, wie sagt man, gemeinsamen Nenner von den Dingen, die nicht können?
Also fliegerisch Descent-Management, 90%.
Also Verständnis vom LNAV-WNAV-System.
Genau, Descent-Management. Aber das finde ich, ist auch okay und das ist nie problematisch und das kommt mit Erfahrung. Hm. Und das gehört einfach dazu, dass man als Kapitän das den Leuten beibringt, die verschiedenen Rechenwege, die verschiedenen Optionen im FMC, das richtig zu berechnen, finde ich absolut nicht schlimm. Aber das ist was bei den meisten neuen Kollegen am Anfang noch nicht da ist. Und das ist aber auch in Ordnung.
Und du hast ja oft schon erzählt, dass die wissen alle nicht so richtig, wie das WNAV eigentlich funktioniert in der Boeing. Das habe ich schon öfter von dir gehört.
Ja, das ist so. Aber da gehört auch einfach die Erfahrung mit dazu. Und das muss man halt auch, das muss man erklären. Das muss man erklären und ich glaube, das WNAV ist auch bei der Boeing anders, deutlich anders, als wie es beim Airbus ist. Es ist eigentlich sehr komplex und eigentlich gut.
Ja, und ich weiß auch, da gibt's da wahrscheinlich auch extra Schulungen für diese ganzen WNAV-Systeme. Also es gibt ja verschiedene Versionen von dem ganzen Ding und so.
Ja klar, das muss man schon wissen. Aber das grundsätzliche Verständnis fehlt halt da. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ey, das ist sowas von unkritisch. Aber das muss man halt beibringen. Ich meine, du kriegst ja im Line-Training nur das Handwerkszeug. Und nicht umsonst ist es ja so, dass die Erfahrung in der Luftfahrt das ist, was wichtig ist. Mhm. Du darfst halt bloß nicht als Kapitän die Attitüde haben, nichts mehr erklären zu wollen. Ich glaube, dann bist du fehl am Platz. Und das hatte ich früher als FO, wo ich FO war, auch ganz oft, dass dann irgendwie ein Kapitän was gemacht hat. Da bin ich einmal, das weiß ich noch ganz genau, bin ich nach Malaga geflogen mit einem Holländer-Kapitän. Und da habe ich genau den Fehler gemacht, den ich vor uns besprochen habe. Ich habe auf Approach-Mode gedrückt, bei 200 Knoten, 210 waren es, ja. Boah, 220 natürlich, weiß ich das jetzt nicht mehr so genau, aber schon schnell, also deutlich über der Upspeed.
Ja.
Und er fährt dann einfach Flaps One aus. Und ich so, hä, was denn jetzt? Und der hat es mir gar nicht erklärt. Ich so, also ich habe doch jetzt gar nicht nach Flaps One gefragt. Mhm. Und da habe ich gar nicht verstanden, was ich da falsch gemacht habe. Da war ich super neu.
Ja.
Na, und so möchte ich halt nie werden. Und ich glaube, die größten Erfahrungen, wie ich nicht mal sein will, habe ich als FO gemacht. Mhm. Und natürlich klappt das nicht immer, der perfekte Kapitän zu sein, der immer jeden Tag das Verständnis halt für jeden hat, wo ich sage, Mensch, warum machst du denn das jetzt heute schon wieder? Das gibt's auch schon mal. Wir haben doch letzte Woche das genauso schon mal besprochen. Ne?
Ja.
Aber man versucht es, soweit es geht. Mhm. Aber am Ende ist man immer nur Mensch.
Ja, und mit Flaps One hat er quasi nur Dreck aufgebaut.
Na klar, dass du nicht schneller wirst. Ne?
Dann habe ich noch eine Frage in der Hoffnung, dass da eine Geschichte rauskommt. Gibt es eigentlich so einen typischen Simulator-Helden, der quasi in den ganzen Sim-Checks immer super abschneidet und immer ganz toll ist? Und wenn er dann wirklich fliegt, haut das dann alles nicht mehr so richtig hin?
Mhm. Na klar. Das hast du, naja.
Gibt es da eine Geschichte dazu?
Da gibt's eine Geschichte, es gibt Kollegen, aber das sind halt die wirklich alles briefen, die jeden Tag an einem Standardtag, es ist kein Tag ist Standard, sage ich ja immer, ne? Mhm. Aber wenn du überbriefst, also Overbriefing, die so tun, als würden wir jetzt hier nach Paro fliegen, die das alles super machen und alles ist richtig, Threat and Error Management, jeder Sit-Punkt, jeder Star-Punkt, alles wird gebrieft bis ins kleinste Detail und es sind mal plötzlich 5 Knoten Wind von hinten und ein paar Thermals in Nürnberg über dem Fußballplatz in Ziegelstein und der Flieger wird unstable. Ne?
Ja.
Und das hast du schon. Ne? Mhm. Also,
da ist ja nichts Schlimmes, aber es ist halt nur irgendwie. Ja, das ist wahrscheinlich einfach menschlich.
Ja, klar, aber da gehört halt auch Erfahrung mit dazu. Ne? Mhm. Aber das wären so die einzige Geschichte, die ich, also es gibt natürlich noch andere Geschichten, aber die werde ich wahrscheinlich erst erzählen können, wenn ich in Rente bin.
Ja, das ist mir schon klar. Ich hab mich ja schon gefreut, dass ich überhaupt eine gekriegt habe. Wir müssen unbedingt weitermachen bis zur Rente. Dann kommen die richtig krassen Geschichten raus.
Dann kommt alles raus.
Ja, dann machen wir den Sack zu, oder? Würde ich sagen.
Ja, dann war es heute sehr technisch. Vielleicht müssen wir echt mal ein Glossar anhängen in die Beschreibung des Streams.
Ja.
Lasst uns mal Kommentare da. Wir machen, und ich möchte ein Thema noch ansprechen, was gerade die Luftfahrtwelt extrem bewegt. Und das ist natürlich der Air India-Absturz, den wir auch überlegt haben, hier als Thema zu nehmen. Aber da muss ich sagen, gibt es so viele Theorien und so viele Sachen, die da gerade am Laufen sind, dass wir da, also wir sind natürlich auch so ein bisschen Boulevard hier, ne, weil wir müssen auch ein bisschen wachsen von der ja. Größe von Zuschauern, aber Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber wir haben uns bewusst jetzt dagegen entschieden, weil jeder Streamer, jeder Podcaster hat bisher was dazu gesagt und seine eigene Meinung. Und das möchte ich hier vermeiden, weil...
Ich finde das auch immer schlecht, wenn da sind Menschen gestorben und dann, also, weißt du, und dann wird da irgendwie spekuliert. Ich warte auch immer lieber, bis man was schwarz auf weiß hat. Dann kann man darüber reden.
Ja.
Das finde ich immer besser.
Richtig, ja. Und es geht in jede Richtung, geht das Bashing. Also man hat ja alles gehört von der Maintenance, von Pilot Error, von natürlich wieder Boeing. Das ist ja immer wieder ganz oben, ne? Und ich finde, hier muss man einfach mal ein bisschen Pietät bewahren und lasst doch die Investigators, lasst doch die ihren Job machen. Erinnert ihr euch noch an den Absturz von der DHL-Maschine in Vilnius? Das möchte ich nochmal ansprechen. Mhm. Hatten wir von Anfang an intern eine ganz klare Meinung. Haben wir alle, also wir hier, Tobi und ich, gesagt, das war ein Pilotenfehler.
Ja.
Wie die im ATC geklungen haben, war klar, die waren überlastet. Was kommt raus? Die haben anstelle von dem Engine NTIs die Hydraulikpumpen abgeschaltet. Mhm. Und dann eben durch Complacency, durch Überforderung oder was auch immer, rausgefunden, dass die Flaps nicht ausfahren. Ne?
Ja.
Haben Master Cautions, Meisterwarnungen weggedrückt, Master Cautions und sind dann am Ende abgestürzt.
Mhm.
Es sind immer Verkettungen von verschiedenen Sachen. Und Leute, seid da ganz vorsichtig mit Informationen, die ihr irgendwo hört. Hier bei dem Air India-Absturz, also wir nehmen jetzt hier diesen Podcast Mitte Juni auf, das ist jetzt also ein paar Tage schon her, ich glaube eine Woche, gab es dann auch vor ein paar Tagen einen Fake-Report, ne, wo dann wieder berichtet wurde, in der 787, da ist der Sitz zurückgerutscht und dies und jenes.
Mhm.
Und da haben sich in manchen Ländern die Presse drauf gestürzt. Seid da vorsichtig mit Wissen, was ihr irgendwo hört. Hinterfragt alles, was ihr hört.
Ja.
Das ist das, was auch einen guten Piloten ausmacht.
Mhm. Und es kommt irgendwann raus, wie es war.
Es wird rauskommen. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen
schönen Abend
und eine schöne Nacht. Und vielen Dank, dass ihr hier bei Meisterwarnung
Cockpit-Chroniken
zugehört habt.
Jo.
Tschüss.